Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir beschäftigen uns heute mit zwei neuen Studien zum Thema endosonografische Gastroenterostomie und ganz herzlich willkommen Alexander Arlt, auch aus Hamburg.
Freue mich sehr, hier sein zu dürfen, Thomas.
Alexander, das Ganze rankt sich ja und vielleicht erinnern Sie sich an den Podcast vor knapp 2 Jahren mit Ken Binmöller, der diesen Stent, um den es da geht, erfunden hat und das auch erklärt. Also das Ganze rankt sich um einen bestimmten Stenttypus, den du ja auch schon sehr lange kennst.
Genau, das ist ja letztendlich ja das, was wir als sogenannte Lumen Opposing Metal Stents, LAMS, abkürzen, die initial natürlich bei der Therapie der Pankreasnekrose ihre Zulassung und auch sicherlich ihre Verbreitung hatten. Und man muss natürlich sagen, so über die letzten, 5, 6 Jahre eine Erweiterung des Spektrums kam. Ich glaube, im Gallengang, die Diskussion natürlich auch durchaus gerechtfertigt ist, muss ich immer eine ERCP probieren oder kann ich nicht vielleicht auch einfach nur eine biodigestive Anastomose herstellen? Und hier jetzt auch bei dem Thema, das wir haben, die Gastroenterostomie, also können wir Patienten gerade in der palliativen Situation ermöglichen, am Ende ihres Lebens zu essen und eben nicht das, was wir vielleicht früher gemacht haben, ein Ablaufpack zu bekommen.
Oder sie zum Chirurgen zu schicken.
Genau, und das wird sicherlich das Thema heute auch bei uns sein, oder sie zum Chirurgen zu schicken, der Goldstandard der chirurgischen Gastroenterostomie, wo wir alle, und da kommen wir vielleicht nachher noch hin, schon einmal bei der Gastroskopie auch erlebt haben, dass wir dann doch nochmal spiegeln sollten, ob sie denn offen ist, weil der Patient dann trotzdem nicht essen konnte.
Das stimmt. Also es handelt sich um 2 vor kurzem erschienene randomisierte Studien, eine in GATT, eine im Lancet-Ableger Lancet Gastroenterology Hepatology aus Orlando multizentrisch und, wie soll es anders sein, aus den Niederlanden. Beide nicht mit so wahnsinnig vielen Patienten zusammenkamen, die so auf 160, 170, aber die Ergebnisse waren relativ ähnlich, aber nicht ganz gleich.
Nein, ich glaube, wir sehen das erste Mal eigentlich natürlich, was finde ich sehr schön ist, in der Endoskopie zu einem wichtigen Thema 2 randomisierte Studien. Und was, glaube ich, die es schon häufig gemacht haben, sehr gefreut hat, 2 randomisierte Studien, die eigentlich, glaube ich, das bestätigen, was wir im täglichen Leben sehen. Also den Vorteil für den Patienten, vor allen Dingen auch bei der Geschwindigkeit, bis er wieder Lebensmittel oder Essen zu sich nehmen kann. Grundsätzlich waren die beiden Studien, wie du schon sagtest, natürlich von der Patientenzahl so, dass man sagen muss, dass es ausreichend war, um Statistiken zu machen. Aber man natürlich, wenn man jetzt so das Tägliche sieht, man sich fragt, warum sie so lange für diese Patientenzahlen gebraucht haben. Aber beide zeigen eben einmal, und das ist, glaube ich, auch wirklich die wichtige Take-Home-Message, dass die Zeit, bis der Patient wieder essen kann, bei der endoskopischen Gastroenterostomie deutlich kürzer ist als bei der chirurgischen.
Das war bei beiden Studien wirklich gleich. Die Studie aus Orlando hatte ja dramatische Unterschiede gezeigt, unter anderem auch bei den Reinterventionen. Die Holländer nicht ganz so.
Die Holländer nicht ganz so, wobei natürlich auch die Frage ist, bei der Reintervention, wie häufig wirklich jetzt, sagen wir mal, eine chirurgische Gastroenterostomie eine Reintervention braucht. Und da ist sicherlich auch immer die Frage, erlebt der Patient die Reintervention? Also es ist sicherlich ja auch die Frage, die wir auch schon bei den Duodenalstents hatten, wie relevant ist die Reintervention als wirklicher Endpunkt oder geht es nicht wirklich eher um den Patientenkomfort und ja die Qualität am Ende des Lebens, über die wir hier sprechen sollten?
Auf jeden Fall. Und auch vor allem die Studie aus Orlando hat ja gezeigt, dass auch die Chemo früher beginnen kann und die Patienten sich wohler fühlen. Also da gibt es eigentlich nicht viel zu deuteln. Man kann natürlich sagen, die eine Studie hatte nur laparoskopische Gastroenterostomie, nämlich die Holländer. Und bei den Amerikanern war eine relativ hohe Konversionsrate. Das wurde auch in Diskussionen angemerkt. Aber was sagst du? Wahrscheinlich ist das Leben so.
Also was wir uns eigentlich, seitdem wir die Gastroenterostomie machen, immer Fragen ist, ob die vordere oder die hintere Gastroenterostomie eigentlich vielleicht für den Patienten Vorteile hätten. Das wäre sicherlich nochmal interessant, auch mit den Chirurgen zu sprechen, ob, wie man die Gastroenterostomie chirurgisch macht, irgendwas auf das Outcome einen Einfluss hat. Ich glaube, dass das nicht systematisch bisher untersucht wurde, wäre vielleicht noch die einzige Fragestellung, die wir haben. Ich glaube, sonst beantworten die Studien die Fragestellung. Und letztendlich ist es natürlich so, eine offene Gastroenterostomie chirurgisch in der Phase des Lebens des Patienten wäre in meinen Augen nicht das, was wirklich wünschenswert wäre bei den ganzen Optionen, die wir haben. Also deswegen, die Diskussion der Orlando-Studie in der Richtung ist sicherlich gerechtfertigt. Warum das jetzt so war, das am Land lag oder ob das sozusagen an dem Patientenkollektiv war, das ist, glaube ich, aus den Studiendaten bisher jedenfalls nicht herauszulesen.
Also ich habe den beteiligten Chirurgen ja kennengelernt und das war auch ein Diskussionspunkt und die haben gesagt, ja, dass bei bestimmten Patienten ging es dann laparoskopisch nicht weiter oder die Primäreinschätzung nach dem CT hat sie dazu veranlasst, das gleich chirurgisch zu machen. Das können wir beide jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich beurteilen, aber das lag letztlich in der Hand der Chirurgen. Und dann werden die einen sagen, die haben die schlechteren Patienten und die Holländer haben die besseren ausgewählt oder die anderen sagen, es ist laparoskopisch besser. Aber das ist jetzt keine Diskussion mehr, weil es ist eigentlich vorbei mit der chirurgischen Gastroenterostomie, oder?
Da können wir, glaube ich, gleich nochmal drauf eingehen. Ich glaube, viel interessanter ist, dass wir die gleiche Diskussion ja schon beim Tension-Trial der Holländer hatten gegen das Trial der Amerikaner, wo dann sozusagen die Step-Up-Approaches bei den Nekrosen diskutiert wurden, wo bei den Amerikanern eben auch, wie die Chirurgen sagten, überraschende Nekrosektomie-Ansätze waren. Also vielleicht ist es dann doch ein Landansatz. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass wir jetzt wirklich mit Fug und Recht sagen können, wir haben die wissenschaftliche Evidence, dass wenn es technisch möglich ist und die Expertise vorhanden ist, die endoskopische Gastroenterostomie die First Line sein sollte.
Und du bist ja, glaube ich, auch in einer Leitlinienkommission, die sich da beim Pankreaskarzinom damit beschäftigt. Da darf man ja vorher, oder wie wird das ausgehen?
Also vorher dürfen wir ja nie etwas sagen. Ich hatte ja schon die Freude, wo wir mit der Ulrike Denzer bei der Qualität in der Endoskopie-Leitlinie schon zu dem Thema der Gastroenterostomie Stellung bezogen haben. Da gab es eben nur die Endoskopie gegen den Duodenal-Stent-Vergleiche. Da waren die Holländer leider noch nicht, genauso wie die Amerikaner, publiziert. Bei der jetzigen Leitlinie wird eher das Problem der Leitlinien, sagen wir mal, Logistik vielleicht das Problem sein, dass eigentlich die Evidenzerhebung schon abgeschlossen ist und dementsprechend eine so aktuelle Studie, auch wenn die Leitlinie noch gar nicht fertig ist, vielleicht noch keinen Einfluss nehmen kann, sodass wir eventuell da jetzt bei der nächsten aktuellen Pankreas-Leitlinie noch eine, sagen wir mal, der Qualität in der Endoskopie-Leitlinien entsprechenden Empfehlung, also man kann alles machen, wenn man das mal bisschen salopp ausdrückt, folgen werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir an der Evidence, die wir hier jetzt haben, eigentlich nicht mehr vorbei können und bezweifle auch, dass jemand nochmal eine Studie zu dem Thema aufsetzen wird, weil ich glaube, so eindeutig haben wir selten eine Datenlage.
Genau. Es ist ja nicht bei jedem endoskopischen Gebiet, dass es randomisierte, geschweige denn zwei randomisierte Studien gibt. Also endosonografische Gastroenterostomie. Und dann, du hast es kurz erwähnt, gibt es ja vorher schon die randomisierte Studie Duodenalstent versus Gastroenterostomie, die interessanterweise nur als Detail zurückgezogen wurde und nochmal eingereicht wurde, weil irgendwas falsch berechnet war. Aber auch in der zweiten Version, die auch gerade erschienen ist, hat sich letztlich an den Zahlen der Grundmessage nichts geändert, nämlich der Stent, den wir bisher als einziges hatten, ist nicht so gut wie die Gastroenterostomie. Gibt es denn noch Indikationen für den Stent?
Ich glaube, als diese Technik kam, war man ein bisschen irritiert, warum man etwas so kompliziert gestalten soll. Also eine Gastroenterostomie, die uns am Anfang, glaube ich, sehr kompliziert und auch gefährlich vorkam. Und man nicht einfach nur den Duodenal-Stent setzt, was, glaube ich, ja unser täglich Brot durchaus war. Das Problem der Studie hattest du berichtet. Man hat es auch, wenn man das gelesen hat, nicht ganz verstanden, was jetzt genau das Problem war. Aber sie ist wieder publiziert und eigentlich mit den gleichen Kernaussagen wie vorher auch. Und ich glaube, am Ende ist es so, das sehen wir ja alle im Täglichen. Es ist wirklich so, dass die Patienten profitieren, wenn man eine endoskopische GE machen kann gegenüber der Duodenal-Stents. Einschränkend muss man natürlich sagen, es braucht eine Expertise bei den sogenannten LAMPS. Also das heißt, das ist sicherlich nicht die erste Methode oder das erste Mal, dass man ein LAMPS einsetzen sollte. Der andere Punkt ist, man muss irgendwo eine Schlinge finden, die nahe genug am Magen ist. Und das ist glücklicherweise selten der Fall, dass es nicht möglich ist. Aber es gibt durchaus Patienten, wo man jetzt eine ausgeprägte Peritonalmetastasierung zum Beispiel hat, wo man einfach eben keine geeignete Schlinge findet. Und dann, glaube ich, ist der Duodenal-Stent, bevor man eine sogenannte Ablauf-Pack legt, durchaus ein Ansatz, der schnell und problemlos durchgeführt ist. Und wenn das nicht funktioniert, leider dann eben zumindest im Deutschen ja immer noch die Ablauf-Pack eine Option ist.
Mhm. Die man aber eher vermeiden sollte, ne?
Ja, also die Holländer sind da ja sehr konsequent. Die Holländer legen keine sogenannten Ablauf-Packs. Ich glaube, man muss es mit dem Patienten individuell wie all diese Ansätze besprechen, was er oder sie möchte. Und dann führen wir es durchaus noch durch. Aber schön ist sicherlich diese Variante auch nicht, wenn es eine andere Option gibt.
Zum Duodenalstent muss man ja auch sagen, es gibt ja je nach Lage und Länge der Struktur. Also ich habe das nie so wahnsinnig gern gemacht. Es gibt ideale Strukturen, da passt der Stent rein, aber wenn es um die Kurve geht, dass der Stent das mitmacht oder irgendwo schräg dann unten oder oben an der Wand landet, also so erstens war es oft nicht das reine Vergnügen und den Patienten hat es schon geholfen, aber aus der Praxis kann man auch die Ergebnisse dieser randomisierten Studien nachvollziehen, oder?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das, was wir da auch nicht vergessen dürfen, ist ja, dass da irgendwo auch der Gallengang mündet. Das heißt, im Zweifelsfall sind wir in einer Situation, wo wir in der Regel ja, wenn der Tumor dort wächst, dass er wirklich eine Magenausgangsproblematik macht, ja auch meistens irgendwo den Gallengang mit beeinflusst. Und dann das Stenting des Gallengangs und ein Duodenalstent. Also ja, wir haben es im Einzelfall gemacht, aber es ist sicherlich dann doch komplexer als einfach nur wie im Ösophagus einen Stent reinzulegen, wo man ja nur einen geraden Schlauch hat. Und selbst da sehen wir dann doch ja Stents, die wandern, Stents, die sekundär dann sozusagen zuwuchern. Also ich glaube, bei einer Lebenserwartung von 2 bis 3 Monaten ist die Diskussion, glaube ich, einfach zu führen. Bei der kürzeren Lebenserwartung finde ich, wir geben so viel Geld am Ende des Lebens immer noch für onkologische Therapie aus. Die Diskussion haben wir ja gerade in den Nachrichten, wo man sicherlich vorsichtig sein muss. Aber ich glaube, dass in meinen Augen die Patienten hier diesen nicht ganz preiswerten Stent wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verdienen, damit sie mit Lebenswürde und Lebensqualität beenden können.
Wenn man jetzt das, vielleicht lass uns doch auch da kurz drüber reden, das Doppelstenting, beide müssen abgeleitet werden. Da gäbe es ja auch die Möglichkeit, über die Gastroenterostomie dann von hinten an die Papille ranzugehen oder gleich in der ersten Sitzung in den Gallengang oder linken Hepatikus. Gibt es da irgendwie Leitplanken oder macht da jeder, was er will?
Also es gibt ja von den Italienern, also von Herrn Vanella, eine sehr schöne Studie, der gezeigt hat, wenn man eine maligne Magenausgangsstenose hat, dass dann die Gastrohepatostomie der Cholelodochoduodenostomie überlegen ist. Das können wir im Täglichen nicht ganz so nachvollziehen. Wir handhaben es in der Regel so, dass wir individuell entscheiden, ob wir erst die Gastroenterostomie machen und dann die biodigestive Anastomose. Meistens in der Situation einfacher als eine Standard-ERCP und haben damit eigentlich sehr gute Erfahrungen. Da könnte man einen ganzen Podcast machen, ob man dann in die LAMS noch einen Plastikstent reinlegen muss, was wir bei der GE kategorisch nicht machen, bei der biodigestiven mittlerweile im Einzelfall machen. Aber um auch auf die Frage zurückzukommen, retrograd haben wir durchaus jetzt auch schon ERCPs gemacht, also über die Gastroenterostomie dann zum Gallengang zu gehen. Wobei man da sagen muss, dass erstens die Lage der nicht geschnittenen Papille, das kennen wir ja von der Bildrüttel-Situation, nicht einladend ist.
Kann man B2 üben.
Ja, das finden wir alle, glaube ich, immer schön, wenn man es nicht muss. Und zum anderen ist es natürlich so, dass meistens die Papillenregion ja relativ früh auch betroffen ist. Das heißt, wenn da nicht schon ein Stent liegt, dann ist das auch eine schwierige Verfahren. Mhm. Und die Gastrohepatostomie halte ich momentan immer noch für das schwierigste endosonografische Drainageverfahren. Vielleicht auch, weil uns gute Gerätschaften fehlen. Aber ich muss zugeben, ich bin immer froh, wenn ich eine Cholelodochoduodenostomie machen kann und nicht eine Gastrohepatostomie machen muss.
Das ist fast ein eigener Podcast, sozusagen ein bewegliches mit einem etwas mehr fixierten Organ zu verbinden und was es da für Schwierigkeiten gibt, kann ich nachvollziehen. Also wir haben ja auch in Europa oder in Deutschland nicht so diesen One-Stop-Shopping, One-Day-for-the-Patient-Druck, den die Amerikaner haben, die dann genau einen Tag an dem Patienten arbeiten können und dann versuchen natürlich alles da zu verlegen, was zu verlegen ist. Richtig gute Vergleichsdaten gibt es da aber auch nicht. Trotzdem würde man so instinktiv sagen, jetzt mal eins nach dem anderen, oder?
Ja, wobei ich glaube, dass wir vielleicht auch manchmal gerade bei der Magenausgangsstenose vielleicht auch zu lange warten. Also die Frage ist ja, wollen wir wirklich warten, bis der Patient ohnehin ja schon eine Tumorkachexie habend noch Probleme bei der Nahrungsaufnahme hat oder tun wir es eventuell ein bisschen früher? Also wenn man jetzt den Partner-Podcast von Alex Meining vielleicht noch ansprechen möchte, wo es ja mittlerweile schon Entwicklung zur benignen Gastroenterostomie gibt, ist es sicherlich so, dass man natürlich sagen muss, ich glaube in dem Moment, wo der Tumor so gewachsen ist, dass man sagt, da wird es schwierig mit dem Duodenoskop zur Papille zu kommen, sollte man sich überlegen, ob man im gleichen Aufenthalt oder vielleicht auch am gleichen Tag die Gastroenterostomie macht. Beides aber natürlich Verfahren, die gesondert aufgeklärt werden müssen und ganz klar natürlich auch gerade bei der Gastrointestinie ein Off-Label-Verfahren sind, was einem auch klar sein muss.
Das ist ja so ein bisschen analog zur Chirurgie. Wenn man da versucht zu operieren und es geht nicht, dann machen die ja oft prophylaktische Gastrointestinien zum Beispiel, wenn da die Stenose droht. Zwei Dinge würde ich gerne noch besprechen. Zum einen technische Schwierigkeiten oder was ist das Herausfordernde an der Gastrointestinie, wenn man das so sieht? Bei Live-Demos geht es ja immer ratzfatz, bumm, 5 Minuten, aber so 10-20% sind dann schwieriger. Eine Sache hast du schon erwähnt, dass man den entsprechenden Darm findet und dann so positioniert bekommt, dass der Abstand nicht so groß ist. Was sind denn die Faustregeln?
Es gibt ja dieses sogenannte West-Verfahren, wo man dann so ein bisschen, wenn man die Literatur liest, überrascht ist eigentlich, dass die Drahtvorlage nicht das bedeutet, was man vielleicht denken würde. Also das West-Verfahren sieht ja vor, dass man über die Engstelle entweder eine nasojejunale Sonde legt oder einen Ballon, wo es auch Ansätze mit dezidierten Ballons gab, die momentan, glaube ich, zumindest in Europa sich nicht durchgesetzt haben.
Angeblich noch nicht auf dem Markt sind. Schauen wir mal, du meinst dieses Doppelballonsystem?
Genau. Da gibt es sicherlich einige Prototypen, beziehungsweise es gab auch mal ein System auf dem Markt. Wir handhaben es eigentlich so, bei uns ist es so, dass tatsächlich 4 Kollegen die Gastrointestinien machen. Ich mag die nasojejunale Sonde sehr gerne. Ich bin ein fauler Mensch. Ich mag Wechselmanöver nicht so gerne, wo ich den Draht habe. Das heißt, ich lege den Draht vor und über den Draht die nasojejunale Sonde, ziehe dann quasi das Gastroskop raus und wechsle auf das Endosonographiegerät. Alternativ kann man auch einen Ballon nehmen und über diesen dann hinter der Stenose liegenden Katheter füllt man dann eben die Schlinge auf und das klappt normalerweise sehr, sehr gut. Das ist das, was man eigentlich auch als West-Verfahren benutzt, das, wovon wir sehr abraten, und das ist auch mittlerweile in der Literatur, sagen wir mal endosonografisch, die Schlinge zu punktieren und darüber anzufüllen. Das ist unnötig kompliziert. In dieser Situation mag bei anderen Verfahren die einzige Möglichkeit sein, aber eigentlich ist dieses Verfahren wirklich so sicher, dass man sagen muss, dass man innerhalb kürzester Zeit problemlos eben die Schlinge auffüllen kann. Da manchmal ein bisschen Geduld braucht, man kann mit Tricks arbeiten, aber da wären wir jetzt schon fast beim Technischen, also ein bisschen Luft mal in die Schlinge zu geben, um zu gucken, ob Bubbles sich bilden, ist tatsächlich praktisch, aber
Blau sagen viele.
Blau ist für die Psyche
also sehr wichtig. Also nicht zum Finden, sondern später, um genau. Sicher zu sein.
Also das Röntgen hilft einem meistens gar nicht so viel weiter. Meistens ist es so um den Treiz herum, wo man die Schlinge kriegt. Und ein bisschen Blau in die Flüchtigkeit zu geben, ist deswegen schön, wenn man nachher die GE hat und einem das Blau entgegenläuft. Dann weiß man eigentlich, dass das Ganze gut liegt. Und Buscopan ist das, was wir nutzen. Mehr benutzen wir eigentlich nicht. Meistens ist es so, dass der Darm ja insgesamt ein bisschen träger ist bei dieser Patientenkohorte. Und es ist tatsächlich erstaunlich einfach. Also es wird so in der Literatur als eigentlich Erfolgsrate 96-97% angegeben. Und wenn man mit diesem Stent-System umgehen kann, das ist, glaube ich, Voraussetzung, dann ist es sicherlich in meinen Augen einfacher, als zum Beispiel den Gallengang zu trainieren.
Gut, also was sind denn die Schwierigkeiten? Man kann die Schlinge nicht darstellen?
Man kann die Schlinge nicht darstellen.
Der Stent geht nicht auf?
Genau, also ich glaube, wenn man die, also da gibt es mittlerweile ja auch verschiedene Literaturstellen, die jetzt die Komplikation dieser LAMs beschreiben. Letztendlich, ich bin immer ein Freund von einfacher Darstellung. Es gibt in meinen Augen einmal die Möglichkeit, man kriegt kein Ziel. Dann ist es nicht das Problem des Stents, dann ist dieser Stent nicht indiziert. Das andere Problem ist, die Tulpe ist nicht im Ziel zu öffnen. Da gibt es die Möglichkeit, dass man nicht ins Ziel hineinkommt. Das ist beim beweglichen Ziel, also die Schlingen bewegen sich ja manchmal dann auch wirklich das Brennverfahren. Also man muss gucken, dass man den richtigen Strom benutzt, was aber eigentlich eben ein reiner Schneidestrom ist und auch vom Hersteller so empfohlen wird. Und dann ist es natürlich manchmal auch so, dass man nicht genügend Platz hat, den Stent zu öffnen. Das braucht etwas Übung manchmal. Das nicht öffnen können dann der proximalen Stent-Tulpe, also der Stent-Tulpe, die quasi bei einem ist, ist normalerweise kein Problem. Und die Probleme, die wir wenn gesehen haben, war eigentlich eher, dass man sich nicht ins Ziel hineingebrannt hat, was durchaus vorkommen kann. Meistens gar nicht solche großen Probleme nach sich zieht, wie man es erwartet, aber natürlich zumindest dann auch immer ein Wissen und eine Interaktion mit der chirurgischen Abteilung braucht, dass man da partnerschaftlich, wenn dann doch wieder erwartend eine OP notwendig ist, das Ganze auch gemeinsam vorher besprochen hat, wie man das Ganze macht.
Gut, Die letzte Frage hast du so ein kleines bisschen vorweggenommen. Benigne Indikationen. Da gibt es natürlich Dinge, die irgendwo logisch sind. Chronische Pankreatitis, benigne Strukturen, wo man sagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich weiß, dass dich was anderes auch noch sehr interessiert. Das sind die funktionellen Magenentleerungsstörungen, also wirklich die ausgeprägten. Nicht Bauchschmerzen und es könnte sein, sondern ja, großer Magen, es geht nichts weiter im Vergleich zu dem G-Poem, was da oft auch nicht so gut wirkt.
Ja, das israelitische Krankenhaus hat ja durchaus auch einen Schwerpunkt bei den Motilitätsstörungen und wir sind da gerade dabei, mit eben auch der sogenannten Dach-EUS-Gruppe ein Studienprotokoll zu entwerfen, das man eben versucht, mit einer randomisierten Studie wirklich zu beantworten. Macht es Sinn, bei einem sehr selektiven Patienten gut, wo man sagt, man hat eine Indikation für die G-Poem, dann eben zu randomisieren, ob man eine G-Poem macht oder eine endosomografisch geführte Gastroenterostomie, was häufig doch einen Vorteil hat, weil die Patienten häufig eben nicht eine isolierte Problematik des Pylorus haben, sondern dann auch zumindest des Anfangsbereichs des Duodenums. Wir haben einzelne Patienten sozusagen nach guter Aufklärung schon mit einer endosomografischen Gastroenterostomie versorgt. Das hat im Einzelfall, also sogenannten Eminence-Based Medicine, funktioniert. Aber ich glaube, da wäre wichtig, mit einer guten Patientenselektion, einer guten Beschreibung der jeweiligen Zielkohorten, das in einem Rahmen einer Studie abzuarbeiten.
Ich hatte ja, wie das Ganze losging, in meiner unendlichen Naivität gedacht, ja wieso, wenn der pylorospastisch ist, schneidet man ihn durch und wenn der Magen schlaff ist, gibt es entweder einen Schrittmacher oder jetzt eben wird er abgeleitet, aber das ist offenbar nicht so einfach auseinander zu klamüsern.
Leider nicht. Also ich glaube, wir wissen, dass diese Patientengruppe natürlich auch eine sehr heterogene Patientengruppe ist. Sicherlich auch die Diagnostik in der Fläche leider nicht vorhanden ist. Also leider sagen wir wirklich, weil wir natürlich, sagen wir mal, deutschlandweit mittlerweile eines der wenigen Zentren sind, die sich um diese Patientengruppe noch kümmert. Grundsätzlich aber eben häufig eine generalisierte Motilitätsstörung vorliegt und dann ist häufig, und das sehen wir ja immer wieder, die Patienten, die einen G-Poem gekriegt haben, die dann danach trotzdem nicht in der Form wirklich gebessert sind, wie man sich das erhofft hat. Ob da die endosonografische GE, nun sagen wir mal, die Lösung ist, ist sicherlich etwas, was zu hoffen sein könnte, aber sicherlich mehr Studiendaten braucht und aktuell überhaupt nicht absehbar ist.
Gut, aber das ist ja, glaube ich, am Schluss ein interessanter Ausblick. Wir haben sehr viel gelernt, wir haben neue Standards zur Kenntnis genommen, die wir irgendwie auch erwartet haben. Und wir freuen uns auf die Erkenntnisse eben bei der schwierigen, gutartigen Magenentleerungsstörung. Ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Geben Sie uns Anregungen, welche Themen Sie noch behandeln wollen und sind Sie nächste Woche wieder mit dabei.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.